Ja, wir haben uns ein Thema vorgenommen, ein kirchengeschichtliches Thema, so könnten wir es nennen, Geschehnisse, die 250 Jahre zurückliegen, mindestens. Und es fragt sich, wozu beschäftigen wir uns mit längst vergangenen Dingen? Genügt uns denn das Wort Gottes und der gegenwärtige Herr nicht? Ich will anhand von zwei Bibelstellen auf diese Fragen eine Antwort geben. Die erste Stelle findet sich im Propheten Jeremia, Jeremia Kapitel 6, der Vers 16. Jeremia Kapitel 6, Vers 16. So spricht der Herr: Tretet auf die Wege und seht und fragt nach dem Pfaden der Vorzeit, welches der Weg des Guten sei, und wandelt darauf, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Aber sie sprechen, wir wollen nicht darauf wandeln. Hier der Ruf des Propheten Jeremia, eine seiner vielen Appelle an das Volk, aber auch dieser, die Wege zu bedenken, welche die Väter gingen. Dann eine Stelle aus dem Buch Richter, Richter Kapitel 2, die Verse 7 bis 10. Richter Kapitel 2, die Verse 7 bis 10. Das Buch Richter, ein historisches Buch, ein Buch, das uns mehrheitlich von Niedergang, von geistlichem, sittlichem und gesellschaftlichem Chaos berichtet. In den einleitenden zwei Kapiteln zu diesem Buch werden uns einige Wahrheiten genannt zum Verständnis jener Geschichte der Tragödien und der Katastrophen. Und es wird folgende Begründung genannt. Eine der Begründungen. Richter 2, Verse 7 bis 10. Und das Volk diente dem Herrn alle Tage Josuas und alle Tage der Ältesten, welche ihre Tage nach Josua verlängerten, die das ganze große Werk des Herrn gesehen, das er für Israel getan hat. Und Josua, der Sohn Nuns, der Knecht des Herrn, starb, 110 Jahre alt, und man begrub ihn im Gebirge seines Erbteils zu Timnath-Heres auf dem Gebirge Ephraim nördlich vom Berg Gaasch. Und auch das ganze selbige Geschlecht wurde zu seinen Vätern versammelt, und ein anderes Geschlecht kam nach ihnen auf, das den Herrn nicht kannte, und auch nicht das Werk, welches er für Israel getan hatte. Sie kannten den Herrn nicht mehr, sie kannten aber auch nicht das Werk, das er getan hat in den Tagen Josuas und der Zeitgenossen Josuas. Und mit dieser Unkenntnis hing auch zusammen dieser Niedergang, der dann einsetzte. Und ich meine, dass wir manches lernen können aus der Geschichte des christlichen Zeugnisses, was Gott gewirkt hat, wie Gott gewirkt hat vor uns. Es hilft uns, uns selbst einmal in einem anderen Licht zu sehen, als wir uns gewohnt sind. Natürlich lesen wir die Bibel und versuchen uns im Licht der Bibel des Wortes Gottes zu sehen. Und eigentlich genügte das auch, wenn ich einmal sagen darf, theoretisch. Aber es ist ja so, dass wir auch immer in der Art, wie wir die Bibel lesen und verstehen, auch wie wir die Schwerpunkte setzen, von unserer Zeit geprägt sind. Und es ist gar nicht leicht, vielleicht sogar unmöglich, sich davon zu lösen, um wirklich Gottes Wort so zu lesen, dass er zu uns direkt reden kann und uns in sein Licht stellen kann, unvermittelt. Es hilft uns ganz einfach, unsere Art zu denken, zu urteilen und zu handeln, zu messen an der Art, wie Christen vor uns gedacht, gehandelt und geurteilt haben. Und manches wird uns dann deutlich, dass wir vielleicht, ohne es gemerkt zu haben, sogar bei Gebrauch von biblischem Vokabular die Schwerpunkte verschoben haben in unguter Weise. Ich will heute Abend am Beispiel des Hauptwerkzeugs jener Erweckung, die man nennen kann, die Erweckung des 18. Jahrhunderts in der englischsprachigen Welt. Man nennt sie auf England bezogen die methodistische Erweckung, aber diese Bezeichnung ist darum unglücklich und irreführend, weil im 18. Jahrhundert Methodismus etwas ganz anderes war, als es vom 19. Jahrhundert an wurde. Unter Methodismus verstand man, als die Erweckung anfing, eben nicht eine Denomination, sondern ganz einfach Christen, die mit ganzer Hingabe Christen waren und die vor allem das, was sie glaubten, überall, an allen Orten predigten. Das war Methodismus. Hatte also gar nichts zu tun mit einer Denomination, mit einer Kirche, mit einer Organisation. Das muss ich sagen, damit wir diesen Begriff richtig verstehen, wenn wir für das 18. Jahrhundert sagen, die methodistische Erweckung. Am Anfang jener Erweckung stand eben auch nicht der Mann, den man heute mit Methodismus verbindet, John Wesley, sondern sein 12 Jahre jüngerer Mitstreiter, Bruder und Freund Georg Whitfield. Er war das Hauptwerkzeug in dieser Erweckung. Durch ihn wurde sie ausgelöst und er war in allem der Pionier und in allem war Wesley gewissermaßen der Zweite, der ihm nachfolgte, ihn kopierte und dann allerdings eine, zu viel gesagt, eine eigene Denomination gründete. Er blieb in der Kirche Englands, ist nie aus ihr rausgetreten, aber er hat doch eine Organisation hinterlassen, die nachher zu einer Freikirche, eben zur methodistischen, wurde. Aber das Hauptwerkzeug war Georg Whitfield. Und er war auch das Hauptwerkzeug in jener Erweckung des 18. Jahrhunderts in der englischsprachigen Welt, die sich auch in Nordamerika ungeheuer wirksam zeigte. Man nennt sie auf Amerika bezogen das große Erwachen, the Great Awakening, das große Erwachen. Es ist aber die gleiche Bewegung auf zwei Kontinenten in der englischsprachigen Welt. Und auch in Nordamerika war Georg Whitfield das Hauptwerkzeug. Ich will also heute Abend anhand seines Glaubens, seines Lebens und seiner Predigt diese Zeit beleuchten und wir brauchen es uns ja nicht immer zu sagen, wir tun das ja von selbst, indem wir das hören, messen wir uns mit der Art, wie dieser Mann glaubte und predigte. Morgen Abend werde ich mich mehr mit Jonathan Edwards beschäftigen, der in Amerika lebte und wirkte. Und wir wollen dann im Zusammenhang mit ihm einige besonderen Aspekte jener Erweckung untersuchen. Georg Whitfield, geboren 1714, 1736 zum Pfarrer der anglikanischen Kirche ordiniert. Als er anfing zu predigen, scherte sich die englische Öffentlichkeit um seine Botschaft einen Deut. England im ersten Viertel des 18. Jahrhunderts war eine vollkommen degenerierte und man muss fast sagen eine christuslose Gesellschaft geworden. So sah es aus, als dieser Georg Whitfield anfing, das Evangelium zu predigen, als er 34 Jahre später starb. Mit 56 Jahren ist er gestorben, hatte das Evangelium die ganze englischsprachige Welt verändert. Sie sah nachher nicht mehr gleich aus. Und man sucht tatsächlich in der Kirchengeschichte nach Zeiten, wo das Evangelium in so kurzer Zeit so große Auswirkung hatte. Und man kann eigentlich diese Zeit nur vergleichen mit der Zeit der Apostel und mit der Zeit der Reformation. Aber vorher und nachher ist eine solche Ausbreitung der Wahrheit des Evangeliums und in solcher Kraft nie mehr eingetreten. Und wir fragen uns wirklich, ja, was war denn das Geheimnis dieses Mannes, Was war das für ein Mann? Was glaubte er? Was predigte er, dass seine Predigt solche Wirkung hatte? John Wesley, eben sein Freund und Mitstreiter, eine Zeit lang, während etwa 2 Jahren, waren sie einander entfremdet, über einer Lehrfrage. Aber John Wesley, der ihn um einige Jahre überlebte, fragte an der Grabrede seines Mitstreiters Georg Whitfield die anwesende Trauergemeinde folgendes: Haben wir jemals seit den Tagen der Apostel von jemandem gelesen oder gehört, der das Evangelium der Gnade Gottes in einem so weit ausgreifenden Gebiet der bewohnten Erde predigte? Vor allem haben wir jemals von jemandem gelesen oder gehört, der in der Hand Gottes das gesegnete Werkzeug gewesen ist, so viele Sünder aus der Finsternis ins Licht und aus der Gewalt Satans zu Gott zu bringen. Nun schauen wir uns, um uns einen Begriff davon zu machen, wie außergewöhnlich die Wirkung der Predigt des Evangeliums durch diesen Mann war, die Zeit an, in die er geboren wurde. Er war ein Zeitgenosse von Friedrich dem Großen. 1712 war Friedrich der Große 2 Jahre vor ihm geboren worden, in Begriff eines aufgeklärten Monarchen. 1712 war auch Jean-Jacques Rousseau geboren, der mit seinen Gesellschaftstheorien und vor allem mit seinem Erziehungsideal eine ungeheure Wirkung gehabt hat. Eigentlich erst so richtig aufgegangen, diese Saat, 200 Jahre später. Aber das war die Zeit. Lessing war ein Zeitgenosse von ihm, 15 Jahre nach ihm geboren. Man kann ihn als einen Propheten des Relativismus bezeichnen, mit seinem Nathan dem Weisen. Jemand, der also den Menschen und seinen Urteilen zur Mitte der Welt macht. Das war also das geistige Klima jener Zeit. Der Prägenden, der Bestimmenden, der herrschenden Leute, noch nicht des Volks, aber der Herrschenden, der Prägenden, der bestimmenden Leute. Und England selbst hatte durch eine katastrophale politische Entscheidung im Jahre 1662 eigentlich fast das Evangelium aus der Church of England, aus der anglikanischen Kirche, vertrieben. Weil nämlich der britische Monarch, er wollte eine dem Monarchen unterstellte geeinte Kirche. Straff organisiert unter seiner Hand. No king, no bishop war das Schlagwort. Ohne König, keinen Bischof. Der König setzte Bischöfe ein und ab und sie mussten einfach der Krone loyal ergeben sein. Und es wurden solche Bedingungen gestellt, dass alle, die wirklich den Glauben der Reformatoren und den Glauben der Puritaner, so nannte man damals, die gleichen Leute, die man 100 Jahre später Methodisten nannte, dass die mit gutem Gewissen in dieser Kirche nicht bleiben konnten. Und so wurden an einem Tag mehrere tausend Verkündiger, Prediger des Evangeliums, Pastoren aus der anglikanischen Kirche vertrieben, weil sie die Act of Uniformity, also diese Akte der Uniformität, nicht unterschreiben konnten. Und damit setzte eine Degenerierung der Church of England ein, so dass ein Kirchenhistoriker des 18. Jahrhunderts, ein gewisser Alfred Plummer, folgendes Bild über jene Kirche zeichnete: Das Kollektiv der Pastorenschaft besteht aus Männern, deren Leben und Beschäftigung in sonderbarster Beziehung zu ihrem Beruf stehen. Höflinge, Politiker, Anwälte, Händler, Wucherer, Tändler, Musiker, Werkzeuge der Mächtigen und sogar Gefährten von Schurken und Gottlosen. Das Kirchenvolk ist entsprechend das Unwissendste, das sich in irgendeinem protestantischen, wenn nicht überhaupt christlichen Volk auf der Erde befindet. Man glaubte nicht mehr an den Gott der Bibel, an Universitäten, auch von Kanzeln wurde das eigentlich nicht mehr gepredigt, sondern man predigte einen faden Deismus. Also jener öde Glaube, dass natürlich am Anfang irgendein göttliches gewesen sein muss, dass allem den Anfang gab, so den ersten Anstoß, und seither läuft diese Welt gemäß ihr innewohnenden Gesetzen, und es ist kein wirksamer Gott, der die Geschichte lenkt, es ist auch kein Gericht und so weiter. Das Christentum, so sagte damals ein gewisser Bischof Butler, wird so behandelt, als sei es reine Fiktion, dass es zu nichts mehr dienen könne, als der öffentlichen Belustigung und Verhöhnung preisgegeben zu werden. Also eine ganz ähnliche Zeit in dieser Beziehung zur unsrigen. Gleichzeitig war das englische Volk in einer Weise dem Suff verfallen, die für uns unbegreiflich ist. Um 1700 herum war in London jedes sechste Haus ein Schnapsladen. Jedes sechste Haus. Man konnte durch die Gassen Londons gehen und da waren Plakate angebracht. We get you drunk for a penny, stand da. Und besorgen dir, also wir machen dich betrunken für einen Penny und wir besorgen dir einen Strohsack, auf dem du dir deinen Rausch ausschlafen kannst. Ein Londoner Beamter fragte sich damals, was soll aus dem Kind werden, das im Gin-Suff gezeugt wurde und im Mutterschoß und an der Mutterbrust einer dem Gin-Verfallenen herangewachsen ist. Bischof Benson, das war der Bischof, der nachher Whitfield ordinierte, sagte, diese verfluchten Schnäpse werden, wenn man weiterhin so viel trinkt, dieses Volk vernichten. Gin hat das englische Volk so werden lassen, wie es zuvor nie gewesen ist, grausam und unmenschlich. Um jene Zeit war England die Sklavenhalter- und Sklavenhändlernation Nummer 1. Der Sklavenhandel war ein so wichtiges Geschäft, man nannte diesen Handel nicht einmal mehr Slave Trade, man sagte nur noch The Trade, der Handel. Es gab nur einen Handel, der es wert war, der Handel genannt zu werden, so wichtig war er. Unmenschlich und grausam. Und der britische Dramatiker Henry Fielding sagt in etwas sarkastischer Weise, wenn das Trinken dieses Giftes in den nächsten 20 Jahren im gleichen Ausmaß weitergeht, dann werden nur noch wenige Normale zurückbleiben, um es noch zu trinken. Die Verrohung und Verkommenheit der englischen Gesellschaft, die muss unvorstellbar gewesen sein. Eine dünne Schicht einer reichen, überreichen, herzlosen Aristokratie und ein Volk, das verkam und verarmte. Obszönitäten auf offener Bühne waren üblich. Auch das etwas, was wir aus unserer Zeit kennen. John Wesley nannte die Bühne That Sink of Corruption, diese Sickergrube der Verdorbenheit. Und in diese Zeit, in diese Welt hinein wurde Georg Whitfield geboren. Wir würden also sagen, nicht gerade die besten Voraussetzungen. 1714 in Gloucester geboren, einer Stadt, aus der auch Tyndale, das heißt, er stammte aus der Grafschaft Gloucester, der Bibelübersetzer Tyndale, stammte, der auf dem Scheiterhaufen endete, Zeitgenosse Luthers. Ein anderer Reformator, John Hooper, war auch von Gloucester, endete auch auf dem Scheiterhaufen in seiner Heimatstadt. Das also war die Heimatstadt, in der Whitfield geboren wurde, siebtes Kind und letztes Kind. Seine Eltern waren eher gut situierter Mittelstand, sie hielten das beste Gasthaus am Ort. Nun, Whitfield wurde nicht im Glauben erzogen, einfach so, wie damals alle Engländer irgendwie Christen waren. Er ging zur Kirche, aber er selbst war vom Evangelium noch weit entfernt. Nun, er erlebte dann so etwas wie eine Art Erweckung, aber das war noch nicht seine Bekehrung. Er begann Bibel zu lesen, er begann Gottesdienste zu besuchen und dann wollte er geistlicher werden und ging nach Oxford. Hat dort studiert. In Oxford lernte er dann einige interessante Leute kennen, einen gewissen John Wesley und Charles Wesley, seinen Bruder, und seine Handvoll etwa 10, 12 jungen Männern, die sich regelmäßig trafen, Bibel zu lesen, erbauliche Bücher zu lesen, um einander in einem christlichen Lebenswandel anzuspornen. Man nannte sie den Heiligen Club, the Holy Club. Man nannte sie manchmal auch Methodisten oder man nannte sie auch Bibelmotten. Auf alle Fälle war das ein kleiner Haufe, der auffiel unter den übrigen Studenten, denn das Klima auch in Oxford war nicht dem Glauben und der Gottesfurcht günstig gesinnt. Nun, obwohl Georg Whitfield sich zu diesem Heiligen Club hielt, kannte er das Leben aus Gott nicht. Bis er eines Tages, er war 22, das Buch eines jungen Schotten in die Hand bekam, Ein gewisser Henry Scougell hat ein Buch geschrieben mit dem Titel »Das Leben Gottes in der Seele des Menschen«. Er las dieses Buch und er schreibt dazu Folgendes in seinen kurzen autobiografischen Notizen. Er hat nur sehr wenig über sich selbst geschrieben, während einiger Jahre Tagebücher verfasst und dann aufgehört. Aber dort in diesen Tagebüchern finden sich folgende Sätze zu diesem Buch. »Gott zeigte mir, dass ich von Neuem geboren werden oder verdammt werden müsse.« Ich erfuhr hier, dass einer in die Kirche gehen, Gebete aufsagen, das Sakrament empfangen kann, ohne ein Christ zu sein. Wie brachte das mein Herz in Wallung? Ich fühlte mich wie ein verarmter Mann, der es nicht wagt, in seine Buchhaltung zu schauen aus Angst, er müsste seinen Bankrott feststellen. Soll ich dieses Buch verbrennen? Soll ich es wegwerfen? Soll ich es zu Ende studieren? Ich hielt das Buch in den Händen und redete zum Gott des Himmels und der Erde, Herr, wenn ich kein Christ bin oder wenn ich kein echter Christ bin, dann zeige mir um Jesu Christi willen, was Christentum ist, damit ich am Ende nicht verdammt werde. Und er sagt dann, dass beim Lesen dieses Buches ihm ein Strahl göttlichen Lichts ins Herz fuhr, eben die Erkenntnis, ich bin ja verloren. Ich bin keine neue Kreatur. Ich muss eine neue Kreatur werden. Aber wie werden? Wie stellt das einer an? Wie kann einer von Neuem geboren werden? Wo wir ja über die jenseitige Welt, über Gott und seine Welt so viel wissen wie ein Maulwurf, der im Erdreich wühlt, von der Sonne etwas weiß. Nichts, keine Beziehung dazu. Und so taumelte er weiter, von dem einen Verlangen getrieben, eine neue Kreatur zu werden. Er dachte, er müsse seine Askese noch verschärfen. Er hat während Wochen fast nichts gegessen, nur ein bisschen Tee getrunken und Schwarzbrot gegessen. Und er hat ganze Nächte verbracht draußen auf Feldern, hingestreckt auf dem Boden oder auf den Knien und Gott darum angefleht, dass er ihn zu einer neuen Kreatur machen möchte. Und er fragte sich, als all das nicht fruchtete, was er noch tun könne, um das zu erlangen. Über all seinem Fasten und seiner Askese wurde er dann so krank, dass er während mehrerer Wochen dann liegen musste. Und da, als er da lag und nichts mehr tun konnte, dort suchte Gott ihn heim. Und er hat das in folgenden Worten festgehalten in seinen Tagebüchern. Es gefiel Gott, mich von meiner schweren Last zu befreien und mich zu befähigen, in lebendigem Glauben seinen geliebten Sohn zu ergreifen. Nun, die Art, wie Georg Whitfield die Wiedergeburt erlebte, stellte die Weiche für sein Leben. Denn hier wurde schon deutlich, und das hat er gründlicher begriffen wohl als alle seine Mitarbeiter jener methodistischen Erweckung, gründlicher und viel klarer als Wesley es je begriff und erkannte, dass die Errettung wirklich Gottes Werk ist. Und dass die Errettung, die Wiedergeburt, nicht am guten Willen des Menschen liegt, sondern am Willen Gottes. Und dass der Mensch vollständig auf Gottes Gnade angewiesen ist, auf Gottes erwählende Gnade angewiesen ist. Dass der Mensch in Gottes Hand ist und dass Gott nie in des Menschen Hand ist. Dass auch die Gnade in Gottes Hand ist und nicht in unserer Hand. Wir können die Gnade nicht hantieren, nach Belieben. Wir werden sehen, wie das eigentlich das Herz seiner ganzen Art zu predigen ausmachte und dass diese Überzeugung in ihm immer stärker wurde. Ich lese hier noch einige Zeilen weiter aus seinem Tagebuch. Er schenkte mir den Geist der Kindschaft und versiegelte mich auf den Tag der ewigen Erlösung. Oh, welche Freude, Freude, die unaussprechlich und voller Herrlichkeit ist, füllte jetzt meine Seele, als die Sündenlast von mir fiel und das bleibende Bewusstsein der vergebenden Liebe Gottes mich erfasste, als volle Gewissheit des Glaubens in meine trostlose Seele einbrach. Von der Gnade Gottes ergriffen, begann er bald, diese Gnade zu verkündigen. Er wurde nach London gerufen, er musste dort einen Pfarrer vertreten, so eine Vikariatsstelle. Und dann geschah etwas, das London seit Jahrzehnten, seit einem halben Jahrhundert nicht mehr erlebt hatte, dass Menschen kamen in Strömen, kamen zusammen und wollten hören, wie jemand das Evangelium predigte. Es begann einfach Erweckung. Er war förmlich überrumpelt von dieser Erweckung, er hatte das eigentlich gar nicht erwartet, gar nicht gesucht. Durch seine klare und kompromisslose Predigt schuf er sich aber ziemlich bald Feinde und eine Kirche nach der anderen machte ihm die Türen zu und bald konnte er in keiner Kirche mehr in London, auch in anderen Städten Englands predigen. Und was hat er gemacht? Er begann, dort zu predigen, wo Menschen waren. Etwas zu tun, was man ebenfalls seit den Tagen John Bunyans nicht mehr getan hat. Und weil er es tat, kam er 12 Jahre ins Gefängnis, nämlich im freien Predigen. Also außerhalb eines ordentlichen Gottesdienstes, das Evangelium verkündigen. Er tat das und siehe da, es kamen Menschen, zuerst Hunderte, dann Tausende, dann Zehntausende. Ich lese hier einige Sätze vor aus der ersten Biografie, die über Whitfield geschrieben wurde, von einem gewissen John Gillies. Er war Schotte und ein guter Freund von Georg Whitfield, Zeitgenosse Georg Whitfields. Und er beschreibt die Auswirkung seiner ersten Predigten im Freien in der Nähe von Bristol, wo er arbeitete unter Kohlewerk, Kohlegrubearbeitern. Dort verkündigte er das Evangelium und sie standen da und hörten zum ersten Mal das Evangelium, weil dort, wo sie wohnten, ging nie ein Pastor der anglikanischen Kirche hin. Dort stand schon gar keine Kirche. Es waren völlig christuslose Menschen. Und dieser John Gillies beschreibt das folgendermaßen, dass sie keine eigene Gerechtigkeit besaßen, die sie hätten preisgeben müssen. Freuten sie sich, von einem Jesus zu hören, einem Freund der Sünder und Zöllner, der nicht gekommen war, die Gerechten zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Die ersten Anzeichen dafür, dass Gottes Geist anfing, sie zu überführen, waren die weißen Furchen, welche die Tränen auf ihre schwarzen Wangen zeichneten. Hunderte und Aberhunderte wurden ihrer Sünde überführt, was in echten Bekehrungen ihren glücklichen Abschluss fand. Und Georg Whitfield hat das einmal so beschrieben, diese Tage: Ich hatte kaum begonnen, frei zu predigen. Also ich stand erst am Anfang dieser Erfahrung. Und während ich vor 20.000 Menschen stand, wusste ich oft kein Wort zu sagen. Weder zu Gott noch zu den Menschen. Aber ich wurde nie verlassen, ich müsste den lügen. Sondern im Gegenteil, ich erfuhr zuweilen solchen Beistand von Gott, dass ich nunmehr aus Erfahrung weiß, was der Herr mit den Worten meinte: Aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Der freie Himmel über mir, der Anblick der angrenzenden Felder und die abertausende begieriger Zuhörer vor mir, einige in Kutschen, denn auch aus der Stadt Bristol waren inzwischen Leute angereist, andere im Sattel, andere auf Bäumen, aber alle in Tränen aufgelöst. Und zu allem die feierliche Stille des herandämmernden Abends, das war mir manchmal fast zu viel und überwältigte mich ganz. Nun, er ist nachher nach London gegangen und hat dann in London angefangen, auch dort unter dem Pöbel das Evangelium zu verkündigen, in den Moorfields und auf dem Kennington Common, wo wirklich das gemeine Volk sich herumtrieb. Und es kamen regelmäßig, er ging regelmäßig hin, 2-mal die Woche nach Kennington Common, 2-mal die Woche an die Moorfields, und es kamen regelmäßig mehrere 10.000 und standen da in gebannter Stille und hörten zu. Und wir fragen uns, was predigte denn dieser Mann, dass das solche Auswirkungen hatte? Und das wollen wir uns ansehen. Nun, natürlich ist das nicht die ganze Erklärung, denn es ist offensichtlich auch so, dass Gott hat auch seine Stunden und er hat auch seine Zeiten, wo er wirkt. Aber wenn Gott wirkt, dann wird er wirken durch seine Wahrheit, durch sein Evangelium. Und darum wollen wir uns fragen, in welcher Weise verkündigte er das Evangelium? Was war für Georg Whitfield Evangelium? Also was war die Botschaft und wie war, das wollen wir uns dann auch als zweites fragen, dieser Mann beschaffen. Was war sein Glaube? Wie dachte er über Gott? Was war seine Erkenntnis Gottes und vom Handeln Gottes? Und so wie er dachte, so predigte er. Aber nicht allein das, denn es genügt nicht, richtig über Gott zu denken und richtig über Gott zu reden, sondern von genauso großer Bedeutung ist, dass wir im rechten Verhältnis zu diesem Gott stehen. Und das wollen wir uns jetzt anhand von einigen ausgewählten Zitaten aus Briefen von ihm und auch aus seinen Tagebuchnotizen uns fragen. Was war sein Glaube und wie war dieser Mann beschaffen? Georg Whitfield ist bekanntlich 7-mal in Nordamerika gewesen, Bei seinem siebten Aufenthalt ist er in Amerika dann heimgegangen. Und er hatte natürlich auf diesen Reisen, die jedes Mal zwischen 10 und 12 Wochen dauerten, hatte er sehr viel Zeit, die Bibel zu lesen. Georg Whitfield war ein Bibelleser. Von Anfang an, er las die Bibel schon wahrscheinlich mehr als die meisten von uns, bis er zum Glauben kam. Und nachdem er zum Glauben gekommen war, las er noch mehr in der Bibel. Er verbrachte in der ersten Zeit, bevor er vom Predigen so beschäftigt war, jeden Tag Stunden auf den Knien mit der offenen Bibel, dem offenen griechischen Neuen Testament. Und er erwähnt auch häufig seinen Lieblingskommentar, den Kommentar von Matthew Henry, den er las als Hilfe zum Bibellesen. Ja, er hat also insgesamt 13 Mal den Ozean überquert, wenn er 7 Mal in Amerika war. 13 Mal, sagen wir 10 Wochen pro Reise, 130 Wochen war er auf dem Schiff. Das sind ja fast 3 Jahre. Fast 3 Jahre seines Lebens war er auf dem Schiff. Und dort hat er Stunden und Stunden im Gebet und im Wort Gottes verbracht. Und bei seiner zweiten Amerika-Reise, dort ist er in einer Weise von Gottes Größe überwältigt worden, die für mich die wirkliche Erklärung für die Schlagkraft der Predigt dieses Mannes ist. Nicht seine Rhetorik, obwohl die auch eine gewisse Rolle spielte. Aber hier haben wir die wirkliche Erklärung. Er wurde überwältigt von der Größe Gottes. Er sagte kurz vor seiner Abfahrt nach Amerika, seiner zweiten Amerika-Reise in einer Predigt einmal Folgendes: Um allen Regungen geistlichen Hochmutes zu wehren, wollen wir immer daran denken, dass nicht wir Christus ergriffen haben, sondern dass Christus uns ergriffen hat. Dass alles, was wir haben, uns von oben gegeben worden ist. Dass die freie Gnade Gottes allein den Unterschied zwischen uns und anderen gemacht hat. Dass wir, sollte Gott uns nur einen Augenblick unseren eigenen trügerischen Herzen überlassen, wir schwach und gottlos werden würden wie die anderen. Er betete vor seiner zweiten Überfahrt nach Amerika, dass Gott ihm doch sein wahres Ich zeigen möchte. Und das hat Gott dann getan. Und er hat während der Fahrt auch sehr viele Briefe geschrieben. Seine Briefe, die sind immer wieder aufgelegt worden. Man kann sie immer noch kaufen. Und dort finden sich Aussagen dieser Art. Es hat Gott gefallen, mir ein wenig zu zeigen, wie verwerflich ich bin. Ein Geheimnis der Gesetzlosigkeit, das in meinem Herzen haust, ist meinen Blicken enthüllt worden. Ich bin blind voller Stolz und Eigenliebe. In einem anderen Brief: Während 2 oder 3er Tage ging meine Seele durch wahrhaftige Todeswehen, als ich früherer Sünden unter furchtbaren Folgen derselben gedenken musste, aber dann sah mich der Herr an und sein Blick zerbrach mein steinhartes Herz und ich musste bitter, bitter weinen. Müsste ich mich so sehen, wie ich als Sünder bin, ohne dass ich auch den Heiland der Sünder sehen dürfte, ich müsste verzagen und könnte nie mehr aufschauen. Also er sieht hier einmal Gottes Größe, Gottes Heiligkeit, aber auch Gottes Gnade. Und die lassen sich nicht voneinander trennen. Die Gnade Gottes richtig verstanden lehrt mich, dass ich vollständig auf Gott angewiesen bin. Vollkommen. Gott muss mir, dem Sünder, gnädig sein. Sonst bin ich verloren. Ich aber habe keine Macht über Gott. Ich kann Gott nicht gnädig machen. Ich kann ihn nicht dazu stimmen, dass er mir gnädig sei. Ich bin völlig auf ihn geworfen. Gott schuldet uns nichts. Gar nichts. Und das hat diesen Mann überwältigt. Und hat ihn davon überzeugt, dass er wirklich Gott alles verdankt. 2 Jahre vor seinem Tod sagte er in einer Predigt: Keine andere Wahrheit kann uns wirklich demütigen als diese. Entweder muss Gott uns erwählen oder wir haben Gott erwählt. Beides kann nicht wahr sein. Und das macht uns klein. Denn da erkennen wir, dass wir alles, was wir sind, Gottes wegen sind. Dass nichts an uns liegt, alles an Gott. Gleichzeitig hat das ihn angetrieben, dieses Evangelium zu verkündigen. Und das finde ich hochinteressant. Von dieser Überzeugung, dass wir wirklich Gottes Gnade alles verdanken. Seiner erwählenden Gnade. Hat er nicht etwa gefolgert, ja, dann können wir nichts tun und dann müssen wir alles Gott überlassen, dann hat es auch keinen Wert, dass wir das Evangelium predigen, sondern im Gegenteil. Wenn dem so ist, dann muss ich zusehen, dass ich mich diesem Gott unterwerfe, denn ich bin ja in seiner Hand. Und dann werde ich Menschen an allen Orten aufrufen, sich diesem Gott zu unterwerfen. Denn er ist Retter und Richter. Und wie willst du gerettet werden, wie willst du davonkommen, wenn dieser Gott dir nicht gnädig ist, darum suche seine Gnade. Und so hat er aus diesem Wissen heraus den Antrieb gefunden, das Evangelium mit großer Freimütigkeit zu predigen. Er schrieb vom Schiff seinem Freund Wesley: Die Lehre unserer Erwählung und freien Rechtfertigung in Christus wird mir täglich eindringlicher aufs Herz gelegt. Sie füllt meine Seele mit heiligem Feuer und gewährt mir große Freimütigkeit und Gewissheit in Gott, meinem Heiland. Und nachher sagt er etwas, was wirklich bemerkenswert ist. Ich hoffe, dass wir Feuer fangen voneinander und dass wir in heiligem Eifer darin wetteifern, wer unter uns den Menschen am tiefsten erniedrigt und den Herrn am höchsten erhöht. Das war ein Evangelist. Und ich frage mich jetzt einmal, wann haben wir das letzte Mal von einem Evangelisten gehört, der von diesem Anliegen getrieben wurde, den Herrn am höchsten zu erhöhen und den Menschen am tiefsten zu erniedrigen? Aber das war seine Überzeugung. So sah er Gott und so sah er sich. Gott ist groß, alles ist in seiner Hand. Und ich vermag nichts. Ich bin nichts ohne ihn. So hat er gepredigt und erstaunlicherweise hat diese Art zu predigen unzählige Menschenherzen überführt. Und wenn wir das einmal damit vergleichen, was meistens unsere Denkvoraussetzungen sind, wir denken, ja, die Menschen sind so christuslos und wissen so wenig und sie sind so desinteressiert. Und dann denken wir, dass wir mit allen Mitteln irgendwie sie locken müssen. Und das haben diese Leute, Whitfield und seine Mitarbeiter, nie getan. Die haben in einer Weise gepredigt, wo wir denken würden, da laufen doch die Leute davon. Das will doch kein Mensch hören. Und tatsächlich haben manche sich gewundert. Benjamin Franklin, ein Freund von ihm, Staatsmann, einer der markantesten Persönlichkeiten im Amerika des 18. Jahrhunderts, Mitunterzeichner der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, dieser Benjamin Franklin, er sagte, ich wundere mich, dass so viele Leute kommen und an seinen Lippen hängen und sich das sagen lassen, wo er ihnen ja nicht gerade schmeichelt, indem er ihnen sagt, sie seien von Natur halb Teufel, halb Tier. Es ist wirklich zum Verwundern. Aber das zeigt uns, dass die Errettung der Seelen eben Gottes Werk ist. Es liegt nicht daran, dass wir den Menschen das Evangelium schmackhaft machen und sie locken. Nun, ich will das nicht alles ablehnen. Ich stelle diese Dinge einfach nebeneinander, damit wir einfach einmal denken und uns einmal und unsere Art zu urteilen überdenken. So hat er also gepredigt, denn so hat er geglaubt, und seine Beziehung zum Herrn selbst, die kam schon in diesen Worten zum Ausdruck, die ich vorhin las. Es ging ihm wie Jesaja. Wenn wir den Propheten Jesaja lesen, dann fällt uns auf, wie oft er Wehe ruft. Wehe über die untreuen Kinder. Wehe über die, welche die Ungerechtigkeit heranziehen mit Wagenseilen und so weiter. Ein Wehe nach dem anderen. So ruft Jesaja. Aber er konnte das nur so rufen, weil er einmal vor Gott gestellt worden war. Und dann hatte er gerufen, wehe mir. Wehe mir. Und Whitfield hatte sich so gesehen. Und darum konnte er so predigen. Darum war das nicht einfach Mache oder Methode oder theologischer Lehrsatz. Sondern das war ihm lebendige Wahrheit und Wirklichkeit. Er sagte in einem anderen Brief, der auf dieser Schiffsreise, jener zweiten Amerikareise, schrieb, es ist die Lehre der Erwählung, welche mich am stärksten drängt, in guten Werken überströmend zu sein. Einer seiner geistlichen Väter, Richard Baxter, einer der Puritaner des 17. Jahrhunderts, er hatte mal Folgendes gesagt, ich lese es zuerst auf Englisch: Preachers never sure to preach again, and as a dying man to dying men. Predige so, als kämest du nie mehr dazu zum Predigen, predige wie ein Sterbender zu Sterbenden. Das ist Leidenschaft. Leidenschaft. Und wenn wir wirklich Gott begegnet sind und begreifen, was er getan hat im Evangelium, seinen Sohn dahingegeben hat, dass er dem Sünder gnädig ist, dann werden wir leidenschaftlich. Und so hat dieser Mann, Georg Whitfield, das Evangelium mit einer Leidenschaft gepredigt, die ihn förmlich aufgefressen hat. Er ist mit 56 Jahren ist er heimgegangen, wirklich wie eine Kerze, niedergebrannt. Ja, und er schreibt seinem Freund Howell Harris, das war ein Waliser, also aus Wales, seinem Freund und Mitarbeiter im Evangelium: Stelle ihnen die Ewigkeit von Gottes erwählender Liebe vor Augen und dränge sie im Glauben, die Gerechtigkeit Jesu Christi zu ergreifen. Rede zu ihnen, oh, rede zu ihnen sogar bis Mitternacht von den Reichtümern seiner allgenugsamen Gnade. Erzähle ihnen, was er für sie getan hat und wie er sich jetzt für sie im Himmel verwendet. Zeige ihnen anhand der Karte des Wortes die Reiche der oberen Welt und vergewissere sie der Tatsache, dass das alles ihnen gehören wird, so sie von ganzem Herzen an Jesus Christus glauben. Dränge sie unverzüglich an ihn zu glauben. Streue Gebete unter deine Ermahnungen. Rufe damit das Feuer vom Himmel, das Feuer des Heiligen Geistes. Rede jedes Mal, geliebter Bruder, als ob es dein letztes Mal wäre. Rede jedes Mal, geliebter Bruder, als ob es das letzte Mal wäre. Nun, die Methode, die sie verwendeten, war ganz einfach die Wahrheit des Evangeliums predigen. Die haben den Zuhörern in ihrer Predigt so viel Theologie zugemutet, dass wir denken, das geht doch nicht. Und wir erinnern uns vielleicht, wie ein Zeitgenosse damals sagte, dass Kirchenvolk England sei das Unwissendste in irgendeinem christlichen Land wahrscheinlich. Die hatten keine Ahnung von der Bibel. Und wir meinen heute auch, ja, die wissen nichts. Natürlich müssen wir die Menschen lehren, aber wir sollten die Menschen auch nicht unterschätzen. Die Menschen haben einen Verstand und vor allem ein Gewissen. Und das Wort Gottes vermag, das Gewissen eines Menschen zu treffen. Und so haben die gepredigt. Ein Beispiel für die Art, wie er predigte. Ryle, er war Bischof der anglikanischen Kirche, lebte 100 Jahre nach Whitfield. Es gibt ein paar Bücher von ihm auf Deutsch. Fünf Märtyrer, ist vor etwa 2 Jahren erschienen. Und dieser Ryle hat auch ein Buch geschrieben über die Männer der Erweckung des 18. Jahrhunderts, Kurzbiografien. Und Folgendes schreibt er dort über Whitfield: Als erstes und wichtigstes muss man sich merken, dass Whitfield ein außergewöhnlich reines Evangelium predigte. Wenige teilten den Menschen jemals so viel Weizen und so wenig Spreu aus. Er trat nicht auf die Kanzel, um von seiner Partei oder von seinen Interessen oder von seinem Auftrag zu reden, sondern um das Wort zu predigen. Er hielt einmal eine Predigt über die Rechtfertigung durch Christus und dort nennt er einleitend: Punkte. Erstens. Was müssen wir unter dem Begriff gerechtfertigt verstehen? Zweitens, ich werde zu beweisen suchen, dass die Menschheit im Allgemeinen und jeder Einzelne im Besonderen der Rechtfertigung bedarf. Drittens, es gibt keine Möglichkeit, diese Rechtfertigung zu erlangen, außer durch das kostbare Blut Jesu. Und dann fährt er fort: Zur Rechtfertigung gehört erstens die Befreiung von der Schuld, der Erbsünde, zweitens die Befreiung von der Strafe, welche wir für unsere Gesetzesübertretungen verdient haben. Also wir denken, da müssen doch alle überfordert sein. So haben die gepredigt. Und die Menschen haben es verstanden. Und Menschen sind gerettet worden. Und wahrscheinlich hatten die Menschen damals ein besseres Auffassungsvermögen. Ich glaube es wirklich. Aber dennoch, der Vergleich ist ja wirklich interessant. Wenn wir das neben die Art der Evangelisation von heute stellen. Paulus sagte von sich: Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Die Gnade, das Überwältigtsein von Gottes Gnade, trieb diesen Mann zu ungeheurem Fleiß an. Er hat 13 Mal den Ozean überquert, das war jedes Mal eine lange Reise, eine mühselige Reise. Er hat auf dem Pferderücken die ganzen englischen Kolonien, 2000 Kilometer vom Norden bis zum Süden, zurückgelegt, mehr als einmal. Von Ort zu Ort, wohin kam, wo Menschen waren, gepredigt. Er wurde bald so bekannt, dass seine Reiseroute dann bekannt war, und dann wusste man schon im Voraus, meistens einen halben Tag im Voraus, Whitfield is coming. Und es war dann so, dass Bauern und alle Handwerker, die ließen ihre Sachen liegen, haben sich aufs Pferd geschwungen und sind dahin geritten, wo sie hörten, in Salem wird er predigen. Und dann standen sie da und hörten ihn. Und wo er hinkam, wo Menschen standen, er konnte einfach nie einer wartenden Menschenmenge ihren Wunsch abschlagen und sagen, ich bin so müde. Und so hat er sich buchstäblich durch Predigen aufgebraucht. Er hat in den 34 Jahren seines Dienstes als Evangelist schätzungsweise 30.000 Predigten gehalten. 1.000 pro Jahr, 3 pro Tag. Unbegreiflich. Und das Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat. Außer eben jenen Wochen und Monaten, ja, fast 3 Jahren, wo er auf dem Schiff war. Dort hat er Ruhe und die brauchte er. Und er hat, wo er älter wurde, das geradezu als Erholung dann suchen müssen, Amerika reisen. Denn er konnte einfach nicht in einer Stadt sein. Er konnte nicht Menschen um sich sehen und schweigen. Und wo Menschen waren, das Evangelium hören wollte, hat er einfach gepredigt. Und so brauchte er diese Schiffsreisen, sonst wäre er wohl noch früher gestorben. Fleiß kennzeichnete also auch diesen Mann, diese Männer der Erweckung. Wir werden das morgen dann auch sehen. Und auch System. Manche denken ja, Erweckung heißt, Gottes Geist wirkt. In dem Fall muss man gar nichts mehr organisieren und durchdenken. Das ist überhaupt nicht wahr. Der Geist Gottes erleuchtet unseren Verstand. Und er hat sich sehr genau überlegt, wo bin ich schon gewesen, wann war ich das letzte Mal dort, wann sollte ich wieder hingehen. Er hat seine Reiserouten genau geplant. Er hat ein sehr geordnetes Leben geführt. Die letzten 3 Jahre seines Lebens hatte er einen Haushalter. Er war Witwer geworden. Seine Frau war vor ihm heimgegangen, und so war er die letzten Jahre seines Lebens Witwer, und er hatte einen Haushaltsgehilfen, der die letzten 3 Jahre mit ihm verbrachte, bei ihm wohnte, Tag und Nacht mit ihm zusammen war. Und er hat einiges über ihn geschrieben, über seine Gewohnheiten. Und das ist sehr aufschlussreich. Und dort wird deutlich, dass er ein sehr geregeltes, sehr regelmäßiges tägliches Leben führte. Sehr geregeltes Bibellesen, geregeltes Gebetsleben. Und soweit er es konnte, den Winter, so die Wintermonate, da 3, hat er immer in London verbracht, weil man da nicht gut reisen konnte. Mit einer ungeheuren Regelmäßigkeit hat er seine Dienste getan an den verschiedenen Orten, wo er predigte. Also System, Fleiß, Studium, Arbeit. Auch der Aufbau seiner Predigtenzeit, die waren gut durchdacht, obwohl er, weil er so viel predigte, er musste extempore predigen. Aber er kannte natürlich seinen Stoff schon so gut, und die geschriebenen Predigten, die wir besitzen, sind vielleicht 50 oder 60, die veröffentlicht worden sind, die zeigen, dass sie sehr gut durchdacht waren. Es wurde nichts dem Zufall überlassen. Wenn der Geist Gottes wirkt, dann ist das Ergebnis nicht Beliebigkeit, wie manche denken, sondern im Gegenteil, Fleiß, System, aber bei allem ein Wissen um die völlige Abhängigkeit von Gott. Nun, bei Georg Whitfield, das ist das, was an ihm wahrscheinlich das Bekannteste ist, und ich bedauere es sehr, dass man fast nur diese Seite von ihm kennt, falls man ihn überhaupt kennt. Er ist eigentlich in der deutschsprachigen Welt viel zu unbekannt. Und wo man ihn kennt, da kennt man ihn als einen großartigen Redner. Er hatte wirklich eine phänomenale Rednergabe. Hier noch ein Zitat von Benjamin Franklin. Dieser Benjamin Franklin sagte Folgendes über seine Art, wie er redete. Obwohl dieser Franklin wohlgemerkt, nachdem er ihn einige Jahrzehnte gekannt hatte, nie zum Glauben kam, wie er das geschafft hat. Und dieser Franklin sagt also Folgendes über seine Art zu reden. Jeder Akzent, jede Hervorhebung, jede Modulation der Stimme war so sorgfältig ausgesprochen und so treffend platziert, dass man gar nicht anders konnte, als von seinem Vortrag ergriffen zu werden, selbst wenn man am Thema überhaupt nicht interessiert war. Es war ein eben solches Vergnügen, wie das Erlebnis, einem vorzüglichen Musikstück zu lauschen. Nun, weiter kam dieser Franklin nie. Aber das sagt etwas aus über seine phänomenale Rednergabe. Aber dass das nicht das Entscheidende ist, ich hoffe, dass ich das vorhin deutlich machte. Und das werden wir morgen sehen an Jonathan Edwards. Er war diesbezüglich das genaue Gegenteil von Whitfield. Er wirkte recht trocken, dieser Edwards. Und er hat seine Predigten immer aufgeschrieben und fast abgelesen, aber mit nahezu gleicher Wirkung. Also er war wirklich eine rhetorische, ein Wunder. Und dieser Ryle sagt über ihn, seine Stimme war so wunderbar wie seine Gesten. Sie war so gewaltig, dass ihn 30.000 hören konnten, während sie gleichzeitig so melodiös war, dass einige behaupteten, er könne seine Zuhörer zu Tränen bewegen, allein durch die Art, wie er Mesopotamien aussprach. So gewinnend war sein ganzes Gebaren und so fesselnd, dass ihm niemand 5 Minuten zuhören konnte, ohne vollständig zu vergessen, dass er auf einem Auge schielte. Ja, er schielt auf einem Auge, ein Leiden in der Kindheit hatte das verursacht. Und das ist ja etwas, das einem immer sofort auffällt. Aber offensichtlich war sein Reden so fesselnd, dass man das in kürzester Zeit vergaß und gar nicht mehr merkte. Eine berühmte Persönlichkeit aus seiner Zeit, der gehörte zum britischen Hochadel, der ungeheuer gewitzte, scharfsinnige Lord Chesterfield, er wurde von den Predigten Whitfields angezogen, seine Frau, die bekehrte sich, er wahrscheinlich nicht. Auf alle Fälle saß er einmal da und hörte Whitfield predigen und dann verglich er Whitfield den Sünder mit einem Blinden. Der von einem blinden Hund geführt wird, geht durch die Gegend und dann läuft ihm der Hund weg, hat er nur noch seinen Stock und tastet sich mit seinem Stock vor. Und dann kommt er an einen Abgrund und wo er sich mit dem Stock so vortastet, fällt ihm der Stock aus der Hand. Und dann will sich der Blinde bücken und den Stock greifen, da schießt dieser Lord Chesterfield von seinem Sitz hoch und halte ihn fest! Er vergaß sie vollkommen. Ja, er wird ziemlich blöd um sich geguckt haben, dieser steife Lord, nachdem er sich so vergessen hatte vor allen. Aber das war die Art, in der Whitfield die Menschen zu fesseln verstand und darum ist es für mich umso verwunderlicher, dass er das nie ausnützte. Er hätte ja jetzt wirklich die Möglichkeit gehabt, sich einen Anhang, sich eine Gemeinschaft, eine weltweite Gemeinschaft, eine Denomination zu bauen, sich einen Namen zu machen. Aber dieser Mann war so, wirklich so von Gottes Größe und Gottes Gnade überwältigt, dass er in einem sehr wirklichen Sinn das gar nicht konnte. Er konnte es nicht. Und als Freunde ihn rieten und ihm sagten, er solle doch auch wie Wesley anfangen, die Leute zu sammeln und sie gewissermaßen als seine Leute anzusehen und zu organisieren, dann hat er geantwortet, let the name of Whitfield perish. Der Name Whitfield möge vergehen, wenn nur der Name Christi bleibt. So hat er auch gehandelt. Ein Biograf von Whitfield aus dem 19. Jahrhundert, schrieb über ihn Folgendes. Und zwar war das ein gewisser Gladstone, schrieb über die Demut wiegt viel Folgendes. Die Ursache dafür liegt in seiner niedrigen Einschätzung seiner selbst, welche offenkundig aus seinem Glauben floss. Keiner war ärmer im Geistes als er. Keiner sah sich mehr als ein Knecht aller an als er. Keiner war mit größerer Dankbarkeit und Verwunderung erfüllt, wenn ihm die geringfügigste Freundlichkeit von der bescheidensten Person erwiesen wurde. Er dachte, es sei seine Sache, jedermann zu dienen, ihre Lasten zu tragen und über ihre Verluste zu weinen. Aber er scheint nie daran gedacht zu haben, dass sein Bruder ihm gegenüber unter der gleichen Verpflichtung stand. Während seines ganzen Lebens dachte er nie von sich selbst als von einem Menschen von besonderem Gewicht, noch rühmte er sich je seiner einzigartigen Kräfte. Er gebrauchte, was ihm Gott in die Hand gegeben hatte, mit der Einfalt eines kleinen Kindes. Ja, und das hebt sich ja auch in wohltuender Weise ab von manchem, was man von Evangelisten gewohnt ist in unserem Jahrhundert, die einfach sich selbst profilieren, sich ein Reich bauen, an deren Spitze sie stehen. Und das hat ganz sicher auch etwas zu tun mit der Schlagkraft der Predigt Whitfields. Denn Gott gibt seine Ehre keinem anderen. Er tut es einfach nicht. Wir können Kopf stehen, er tut es nicht. Dieser Whitfield hat wirklich sich selbst im Dienst verbraucht und er beendete seinen Lauf in folgender Weise. Er war im September 1770 in Neuengland, New England. Er war seit mehreren Tagen schon krank, aber er war trotz allem unterwegs und dann kam er an einen Ort, wo er predigen sollte, weil die Menschen auf ihn warteten. Portsmouth hieß dieser Ort und einer, der dort dabei war, hat dieses Geschehen ausführlich geschildert. Und er sagte diesem Whitfield, Mr. Whitfield, ihr gehört ins Bett, nicht hinter die Kanzel. Und darauf hat sich dann Whitfield abgewandt und zum Herrn gerufen und hat gesagt, Herr Jesus, ich bin in deinem Dienst müde geworden, aber ich bin deines Dienstes nicht müde. Gib mir noch einmal Gnade, hier unter freiem Himmel das Evangelium deiner Gnade zu verkündigen. Er ist dann auf die Kanzel gestiegen und hat zum letzten Mal gepredigt, er soll 2 Stunden gesprochen haben. Und dann kam er von der Kanzel, man musste ihn aufs Pferd heben, ist dann nach Hause geritten, zu einem befreundeten Pastor, zu Abend gegessen und dann wollte er sich bald zurückziehen und ins Bett gehen. Und ich zitiere jetzt aus einem Buch von Arnold Dallimore. Dieser Arnold Dallimore hat eine sehr lesenswerte, eine ausgezeichnete, 2-bändige Whitfield-Biografie geschrieben. Und er hat dieses letzte Geschehen mit folgenden Worten zusammengefasst. Am Abend seines Lebens, am letzten Abend seines Lebens begann Georg Whitfield die Treppen im presbyterianischen Pfarrhaus in Newburyport, Massachusetts, hinaufzugehen. Obwohl erst 55 war er müde und schwach, völlig verbraucht von einem Leben rastloser evangelistischer Arbeit. Mehrere Tage war er bereits so geschwächt, dass er eigentlich sein Bett gar nicht hätte verlassen dürfen. Während er aber die Treppe hinaufstieg, drängten Menschen durch die Tür, verlangend, noch einmal das Evangelium aus seinem Mund zu hören. Er blieb auf dem Treppenabsatz stehen und begann zu predigen. Da stand er, die Kerze in der Hand. So groß war sein Eifer, dass er weiterredete, ohne zu merken, wie die Zeit verging. Bis schließlich die Kerze ein letztes Mal aufflackerte, sie war in seiner Hand niedergebrannt und erlosch endlich. Diese Kerze war in schlagender Weise ein Sinnbild von Whitfields Leben. Eines Lebens, das in heiligem Brennen lange strahlende Helligkeit und Wärme verbreitet hatte, an jenem Abend aber ein letztes Mal hell loderte und dann erlosch. Wenn wir uns ganz kurz noch einmal vor Augen halten, was die Merkmale der Predigt jener Zeit dieses Mannes auch seiner Mitarbeiter war, ihre Botschaft, Gott selbst. Nicht der Mensch, nicht die Not des Menschen, sondern Gott. Wer ist Gott, wie ist Gott, Gottes Größe. Das war ihre Botschaft. Ihre Methode, sie lehrten, wer Gott ist sie lehrten, wer der Mensch in Gottes Augen ist. Sie haben nie Menschen dazu aufgerufen, sich für Jesus zu entscheiden. Nie gemacht. Und wir würden denken, wie kann man so etwas unterlassen? Nie getan. Weil sie wussten, es ist Gottes Werk. Und Gott wird durch sein Wort Herzen überführen. Und wenn Menschen zu ihm kamen, mit ihm reden wollten, hat er sie immer ermuntert, den Herrn anzurufen, ihr Vertrauen auf den Herrn zu setzen und den Herrn darum zu bitten, dass er ihnen Gewissheit der Vergebung gebe. Was hilft es, wenn ich einem Menschen sage, Gott hat dir vergeben, hier steht es geschrieben. Er kann es nicht einfach glauben, weil ich es sage. Gott muss ihm den Glauben schenken. Darum suche Gottes Angesicht. Und sei nicht zufrieden, bis Gott dir nicht Frieden und Gewissheit gegeben hat. Sie beließen also die Menschen, überließen sie Gott. Das war ihre Methode. Die Verkündiger, in ihren Augen waren sie nichts und ihrer Sache völlig hingegeben und die Ergebnisse waren bleibende Frucht. Ich nenne nur eine Zahl, das ist ja immer ein bisschen fragwürdig so mit Zahlen. Neuengland, das sind die 6, 7 nordamerikanischen, nördlichsten der nordamerikanischen Kolonien. Dort lebten damals 250.000 Menschen. Dort ansässige Leute, Historiker, haben Untersuchungen gemacht in jener Zeit und kurz nach der Zeit Whitfield. Und die sind darauf gekommen, dass in jener Zeit die Gemeinden von Neuengland einen Zuwachs von etwa 40.000 Menschen erlebte. 40.000. Die allermeisten Bekehrten aber bekehrten sich in den schon bestehenden Gemeinden. Viele waren ganz einfach fromme Leute, aber nicht bekehrt. Also wenn man sehr vorsichtig schätzt, kamen 50, 60 oder 70.000 Menschen zum Glauben. Das bei einer Einwohnerzahl von 250.000. Ein Viertel, mindestens ein Viertel der ganzen Bewohnerschaft. Und das lässt uns völlig glaubhaft erscheinen, Beschreibungen von Städten. Wiederum dieser Benjamin Franklin, er beschreibt seine Stadt Philadelphia, er sagt, nachdem Whitfield hier gewesen ist, ist diese Stadt nicht mehr gleich. Man kann nicht mehr durch die Gassen gehen, ohne fast aus jedem Haus Psalmengesang zu hören. Ja, die Auswirkungen müssen phänomenal gewesen sein. Also bleibende Frucht. Das war ihre Botschaft, das war ihre Methode, das waren die Leute, das war die Frucht. Ja, es ist wirklich so, in unseren Herzen wächst sicher Sehnsucht, das Verlangen, dass der Herr irgendwie an uns, mit uns, durch uns etwas tun möchte. Wir können das nicht kopieren, aber wir können von ihnen lernen, dem gleichen Gott zu vertrauen und ihn einfach mit uns und durch uns machen lassen, was er will.